Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 5. Was das Gesetz nicht vermochte. Teil 1. Nur ein beflecktes Kleid. Mittsommerzeit 1543. Domine, ne in furore tua aguas mi, neque in ira tua corripias mi, miserere mi, Domine, cuniam infirmus sum. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Während er mit den Bußpsalmen aufs Neue begann, ohne selbst zu wissen, das wievielte Mal, musste er an das schlappe und gedunsene Gesicht des Herrn Tönjes mit den blauen Ringen unter den Augen denken. Er meinte zu sehen, wie die feuchte Gesichtshaut sich runzelte und alterte, der tiefe höhnische Zug um den Mund verschwand, das Kinn herabfiel und die Lippen sich im Todeskampf verzerrten. So würde er also im Tode aussehen. Und dann würde seine nackte Seele die grausige Fahrt antreten, wo der Höllenhund und alle Teufel im Dunkeln auf sie warteten. Er zuckte zusammen und erstarrte vor Schreck. Abermals hatte er also rachedurstige Gedanken gedacht, während der Mund demütige Gebetsworte herunterprappelte. Er kehrte zu dem letzten Vers zurück, von dem er sicher war, ihn mit Andacht gebetet zu haben, und begann von neuem. Et anima mea conturbata est valde, sed tu, Domine, usqueco? Und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange? So etwas war nicht das erste Mal geschehen. Während er dies Irae betete, dachte er an jenes lumpige Weibsbild, das sie im Lager bei Viseboda bei sich gehabt hatten. Er betete Jesu Dulcis Memoria und dachte an die große Schlägerei bei Skinnerbacken, und seine Wangen glühten noch vor Wut über die Schmach, die der Knecht aus Bodakara ihm damals angetan hatte. Er wollte selbst Erforschung halten und begann mit den Sünden der fünf Sinne. Aber kaum hatte er sich gefragt, was er mit der Zunge gesündigt habe, als die Erinnerung an all jene zuchtlosen Reden und all jenen wilden Zank ihn überströmten und mit unkeuschen oder verbitterten Gedanken erfüllten. Er hatte aufgehört, die Bußpsalmen zu beten. Taugte das etwas? War das Contritio? War das die Zerknirschung des Herzens, ohne die die Buße wertlos war? Er wusste selbst nicht recht, ob er heute den vierten oder fünften Tag in diesem feuchten Loche lag. Die Zeit wurde in dem Schimmelgeruch und dem Dunkel hier unten endlos lang. Hier geschah nichts, außer dass morgens und abends die Tür geöffnet wurde und ein Brotkanten und eine Schale Kohl oder Wassersuppe hereingestellt wurde. Während des Tages wanderte außerdem ein schmaler Sonnenstrahl von der linken Steinwand bis zur rechten über den Fußboden hin. Aber heute geschah nicht einmal so viel. Es hatte dort draußen zu regnen begonnen. Dicke Tropfen sickerten durch das schadhafte Dach und bildeten zwischen dem Abfall auf dem Erdboden kleine Seen. Jetzt konnte er sich nicht einmal ausstrecken. Da er hier nicht aufrecht stehen konnte, musste er sich der Länge nach auf den schmutzigen Boden legen, wenn er seinen Rücken einmal richtig ausstrecken wollte. Da stand nun das Wasser in dunklen Pfützen. Er war bei der Treppe in sich zusammengekrochen. Die Fesseln schabten an den eitrigen Wunden, und aus der Ecke, wo er sein Bedürfnis verrichten musste, stank es übel. Aber all das wog doch federleicht gegen die Pein, die seine Sünden ihm bereiteten. War er von Gott verworfen? Hatte Gott ein unwiderrufliches Zornesurteil gefällt, das jetzt in Erfüllung ging? War er ein Kirchendieb, der Geld seiner eigenen Kirche gestohlen hatte? Hatte Gott ihn darum in die Hände des Feindes fallen lassen? Sollte er darum im Winde baumeln und die Luft auf dem Galgenberg verpesten? Sollten darum seine Gebeine eins nach dem anderen von den Vögeln losgehackt und von den räudigen Hunden des Schinders fortgeschleppt werden, anstatt in geweihte Erde zu kommen? Und das war doch das geringste Unglück. Dass er auch nur dachte an die Schande, die seinem Namen in der Heimat anhängen würde, das war ja nur ein neuer Beweis seiner Ungeistlichkeit. Es war doch tausendmal schlimmer, dass er die Krone seiner Seligkeit verloren, dass er in der Prüfung versagt hatte, dass er für ewig aus dem Himmel der Heiligen ausgestoßen war und dass sein Los der brennende See sein würde. Denn dass das wirklich sein Los war, dessen fühlte er sich mehr und mehr gewiss. Er hatte zu Gott gebetet, leben zu dürfen, bis er Buße zu tun vermocht hätte. Gott hatte ihn in der gleichen Nacht den Henkern ausgeliefert. Er hatte um die Gnade gebeten, sterben zu dürfen, nachdem er die Absolution und das Sakrament empfangen hätte. Gott hatte damit geantwortet, dass er ihm den letzten Weg zu einem rechten Seelsorger verschlossen hatte. Wohl wusste er, was St. Thomas über die Beichte lehrte und dass die Sehnsucht, beichten zu dürfen, die Ohrenbeichte ersetzen konnte, wenn nur die rechte Zerknirschung sowie der rechte Glaube sich im Herzen fanden, die der Liebe zu Gott entsprossen waren. Aber nun hatte Gott ihm gerade diese Zerknirschung und diesen Glauben versagt. Anfangs hatte er gemeint, er besitze sie. So innerlich und demütig, wie er die ersten Stunden in seinem Gefängnis betete, hatte er niemals zuvor gebetet. Er ließ seine zerfleischte Seele in einen Strom von Gebeten fließen. Er legte alles in den Staub vor Gott. Er beugte sich unter seinen Ratschluss und pries seinen Namen, willig, alles aus seinen Händen zu nehmen. Aber dann hatte es wieder angefangen. Je länger er betete, desto mehr trat die Sünde in den Vordergrund. Gehässige, unreine, trotzige und lästerliche Gedanken stiegen in ihm auf. Er fand zu seinem Schrecken, dass er noch voller Widerspenstigkeit gegen Gott war. Er war nicht demütig, denn er ertappte sich auf dem Gedanken, dass er doch der eifrigste Diener gewesen sei, den Gott in Frierum in vielen langen Jahren gehabt hatte. Er war nicht bußfertig, denn er konnte mehr Wohlbehagen als Schrecken empfinden, wenn er seiner Todsünden gedachte. Auch war sein Glaube nicht von Liebe geprägt, denn er konnte gegen Gott und Menschen bitter werden. Er fühlte eine wilde Lust, die Hände zu ringen und Gott zu verfluchen und ihn einen Wortbrüchigen und Lügner zu nennen, der seine Versprechen vergessen, seine Kirche von den Abtrünnigen in den Schmutz treten lassen und seine treuesten Diener hingegeben habe, auf dass sie vom Teufel übermannt würden. Am schlimmsten war es in der Einsamkeit der Nacht. Da erlosch das letzte Licht in den Dachritzen, die Kälte kroch feucht und kalt aus dem Boden herauf und sein verhungerter Körper bebte vor Frost. Da kam die Angst herangekrochen. Eine wilde und wahnwitzige Angst, die er als Junge empfunden hatte, wenn er allein in den stürmischen Herbstabenden heimgehen sollte und die wilde Odinsjagd auf der anderen Seite des Sees durch den Wald fahren und immer näher kommen hörte. Dieselbe Angst legte sich jetzt wie ein fauchendes Raubtier auf ihn, während er im Schmutz hingestreckt lag. Sie schlug ihre Krallen in ihn, kitzelte ihn mit ihrem heißen Atem im Nacken und fauchte.
Es gibt keinen Gott. Wir haben die Macht. Die Mächte haben die Macht. Wir haben lange auf dich gelauert. Du hast uns gereizt. Du hast dich geweigert, Silbergeld in die Quelle zu opfern. Du hast dich geweigert, Blei zu gießen und Horn zu rauchen und dich rückwärts zu bekreuzigen. Wir sind hinter dir im Walde hergetappt. Wir folgten dir zu dem steinigen Ried und zu dem Mehlbeerbusch. Wir liefen vor dir zum Pfarrhof und weckten den Landsknecht am Zaune. Wir legten eine Fußangel für dich draußen vor der Hintertür. Jetzt lassen wir den Brand in dein wundes Fleisch kommen. Hernach holen wir dich mit Haut und Haaren. Jetzt haben wir unsere Rache.
Der Pfarrer kroch höher hinauf auf die Treppenstufe, um sich vor einem schmutzigen Rinnsal zu retten, das sich durch den Dreck des Bodens näher herandrängte. Er hustete heftig, einen rasselnden Husten, der an der wunden Luftröhre zerrte. Seine Zähne schmerzten. War das Beginnen der Skorbut? Jetzt konnte es auch gleichgültig sein, wenn alle seine Zähne ausfielen. Dann würde sein Totenschädel wenigstens nicht so hässlich grinsen, wenn er von den Krähen sauber gehackt war. Er reckte langsam seinen steifen Rücken. Nein, das war wie ein Versinken in eine Schaukel. Er durfte die Verzweiflung nicht über sich Macht gewinnen lassen. Er wusste ja so gut, dass er noch einige kurze Stunden oder Tage vor sich hatte, die möglicherweise sein ewiges Geschick ändern konnten. Konnte er jetzt keine rechte Contritio zu Wege bringen, so konnte er wenigstens mit halbem Herzen beten. Er wollte doch sühnen, was er verbrochen hatte. Vielleicht würde es ihm dennoch angerechnet werden. Wieder beugte er die Knie. Das eine Knie musste er nun in die Wasserpfütze setzen. So begann er aufs Neue.
Domine, ne in furore tuo aguas me, neque in ira tua corripias me.